Und genau aus diesem Grund freuen wir uns jetzt auf das, was du uns zu sagen hast zum Thema Herzlich Willkommen, Herzbube. Danke, Arno.
Darf ich noch einen Witz über einen Friseur erzählen? Ja, bist du gewöhnt? Aber das ist ein ganz lieber. Kommt eine Frau in die Küche, kommt zum Mann und sagt, Schatz, ich war beim Friseur. Sagt der Mann, wie, bist nicht drangekommen? Okay. Der ist alt. Ja, die, wenn ich dir die neuen erzähle, das wäre nicht so schön. Und halt nichts weiß, sagt der eine. Ah nee, ich höre jetzt auf. Herzbube. Also ich weiß gar nicht, dass euch dazu nichts eingefallen ist bei Herzbube. Mir fällt da spontan die Geschichte vom verlorenen Sohn ein. Herzlich willkommen. Der Vater von der Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich lese euch mal vor die Geschichte. Lukas 15, Vers 11 bis 24. Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre. Aber er bekam nichts davon. Endlich ging er in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können, und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich an als einen deiner Arbeiter im Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Dienern zu, schnell, holt das beste Kleid für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Tja, Herzbube, darüber möchte ich euch einiges erzählen. Es geht heute um Freiheit. Der Sohn wollte frei sein. Mein Arzt sagt auch manchmal zu mir, machen Sie sich doch schon mal frei. Ne? Kommt einer zum Arzt, sagt, dann wollen wir uns mal ausziehen. Sagt er, wie, Sie auch? Vielleicht kannst du dich ja schon mal frei machen, heute Abend. Ganz neu zuzuhören. Ich weiß nicht, ob ihr noch die Werbung von Bacardi kennt. Oder Cinzano, klingel dich frei. Und manche haben ein Leben lang geklingelt. Und meinst du, die sind frei geworden? Frei von was eigentlich? Und was ist, wenn sie wieder nüchtern waren? Spalttabletten machen dich frei von Kopfschmerzen. Na toll, nach einer feuchtfröhlichen Nacht gegen den Brummstäbel, nach einem stressigen Tag, um fit zu sein für den Abend, nach stundenlangem Fernsehen im verqualmten Wohnzimmer. Na überhaupt, ich habe schließlich ein Recht auf Freiheit von Kopfschmerzen. Und wenn eine Tablette nicht reicht, nehme ich halt zwei. Möchte nur mal wissen, für was Kopfschmerzen eigentlich gut sind. Mit Marlboro ins Land der großen Freiheit. So leicht geht das. Eine Marlboro und du lässt die Zwänge des Alltags hinter dir. Bist heraus aus deiner Einsamkeit. Schwierigkeiten an der Uni, in deinen Beziehungen, in der Clique, in der Familie lösen sich wie von selbst auf. Die fälligen Ratenzahlungen erledigen sich irgendwie von selbst, während du auf deinem Pferd über die Ribérie reitest. Eine Marlboro rauchend, lässig. Schön wär's. Das glaubt ja kein Schwein. Doch. Ein Schwein glaubt's, der innere Schweinehund glaubt's. Der fällt auf die Tricks der Werbeindustrie rein. Ich bin so frei. Warum? Weil ich Nescafé trinke. Außerdem bin ich frei von Geldproblemen, da ich einen Kredit bei der Easy Credit habe. Endlich habe ich die Freiheit, mir alles kaufen zu können, was die anderen auch haben. Zukunftsängste? Puh, kein Problem, ich bin doch gegen alles versichert. Nur manchmal beschleicht mich das Gefühl, dass irgendetwas mit meiner Freiheit nicht stimmt, wenn ich nur wüsste, was. Ich habe heute Abend 4 Punkte für euch. Mein erster Punkt, jeder will frei sein. Mein zweiter Punkt, es gibt überhaupt keine Freiheit. Mein dritter Punkt, Freiheit heißt Grenzen akzeptieren. Und beim vierten Punkt, da komme ich zum Herzbuben. das Zuhause bei Gott. Erstens, jeder will frei sein. Das fing mit Adam und Eva an. Das hat damals schon angefangen bei Adam und Eva. Sie wollten frei sein, jede Frucht im Paradies zu kosten. Und diese selbstgewählte Freiheit hat sie das Paradies gekostet. Sie wurden rausgeschmissen. Per Steinbrück, unser Finanzminister, will frei sein von Schulden. Die Bürger wollen frei sein von Steuern. Manche Frauen wollen frei sein, abzutreiben. Die Gewerkschaften fordern mehr Freizeit. Die Industrie fordert möglichst keine Mindestlöhne. Sie wollen frei bestimmen, was sie zahlen. Der Kapitalist will frei sein, alles kaufen zu können und verkaufen zu können. Und wenn es ganze Industriezweige sind, ganze Banken, ganze Erdteile, global, kommt ja von Globus. Man könnte auch von Größenwahnsinn sprechen. Aber der Größenwahnsinn der Sozialisten und Kommunisten damals und heute, das Paradies auf Erden zu schaffen oder schaffen zu können, das Glück für alle, die Freiheit für alle, ist auch nicht viel besser. Ganze Industrien leben von dem Wunsch, anderer frei zu sein. Zum Beispiel die Freizeitindustrie, die Sportbranche, Free Climbing, ne, freies Klettern ohne Seil. Jeder will frei sein, manche auch von ihren Textilien. FKK, Freikörperkultur. Und immer mehr wollen frei sein, kaufen und verkaufen zu können, wann sie wollen und wie sie wollen. Auch am Sonntag, auch am Karfreitag, wie bei uns in Kassel. Ne, Ostershopping nennt man das dann. Frage nebenbei, wo sind eigentlich die Christen, die vor Kaufhof und C&A Sitzblockaden machen und den Kaufhäusern zeigen, die rote Karte zeigen und sagen, dass nicht die Gewerkschaft diejenigen waren, die den freien Sonntag erschaffen hat und erfunden hat, sondern Gott persönlich, weil der Mensch Ruhe braucht und er braucht einen bestimmten Rhythmus. Und wir lassen uns den Rhythmus vom Kapital bestimmen? Tja. Die Erlebnisindustrie, die Urlaubsbranche lebt von dem Spruch Born to be free. Ich will frei sein, raus aus dem Alltagstrott, aus meiner Firma, aus der Uni, aus dem täglichen Einerlei, raus aus dem Haushalt, rein in den Süden. Was so viel heißt wie rein in den Stau. Da bin ich auch schon wieder unfrei. Bestimmte Frauen fordern die Freiheit, einem abtreiben zu dürfen. Wohin du auch schaust, vom Ernst des Lebens bis zum Spaß, bis zur Freizeit, es geht um Freiheit. Keiner ist davon ausgeschlossen. In Ländern, und ihr könnt da ja einige Lieder von singen, in denen bis vor einiger Zeit Menschen nur von Freiheit träumen konnten, brachen Mauern und Ideologien ein. Freiheit sollte nicht nur ein Traum sein, sondern Wirklichkeit. Manchmal stehe ich auf der Straße am Markt mit einem Schild, da steht drauf, man braucht nur Bananen. Und so stehe ich dann da und warte. Dann kommen Leute, die sagen, für was braucht man Bananen? Sag ich, um glücklich zu sein. Dann, hä? Wie kommen Sie auf Bananen? Sag ich, wissen Sie nicht noch, damals, als es die DDR gab, da haben doch die Leute gesagt, wenn wir doch mal Bananen hätten und Orangen und Westschokolade und so echte Levis-Jeans in nicht so billige Imitationen aus Bulgarien. Und jetzt? Jetzt können die Leute so viel Bananen essen, bis ihnen schlecht wird? Nach exotischen Urlaubszielen fragt keiner, muss keiner mehr hinterher hecheln? Die können sich so viel Jeans und Parfüm an den Hals knallen, wie sie wollen. Hat es denn die Menschen hier freier und glücklicher gemacht? Gibt es jetzt in den neuen Bundesländern weniger Selbstmordkandidaten, weniger Alkoholabhängige, weniger Ehescheidungen? Kapitalismus macht doch nicht glücklich. Demokratie macht doch nicht glücklich. Auch die Demokratie, so dankbar ich für sie bin, ist doch kein himmlisches oder biblisches Prinzip. Es ist ein Vehikel mit vielen Vorteilen, aber auch ganz klaren Schwächen. Hat die Mehrheit denn immer recht? Kann ich über Moral, Ethik und über Werte abstimmen lassen? Sind die 10 Gebote mehrheitsfähig? Kann ich über die 10 Gebote abstimmen? Wer gibt eigentlich den Maßstab in unserer Gesellschaft? Das ist ein heißes Thema. Wer hat das Recht, den Maßstab zu geben? Die Mehrheit? Boah, da wird's gefährlich. Dass bestimmte Freiheiten mich auch schwächen können, mir die Kraft nehmen und letztlich zur Unfreiheit führen, das zeigt der angeblich freie Westen mit seinen unzähligen Toten. Jeder will frei sein. Wohin du auch guckst, vom Ernst des Lebens bis hin zur Freizeit, es geht um Freiheit. Keiner ist davon ausgeschlossen. Das Problem ist nur, es gibt keine Freiheit. wenigstens keine allgemeingültige, keine absolute Freiheit. Mein zweiter Punkt, es gibt keine Freiheit. Ich bin abhängig, immer und überall. Zum Beispiel von bestimmten Methoden, von bestimmten Instrumenten. Wenn ich ein Bild an die Wand anbringen will, brauche ich keine Banane, dann brauche ich einen Hammer. Wenn ich wissen will, wie Sankrita schmeckt, brauche ich keine Ohren, da brauche ich meine Zunge. Wenn ich wissen will, wie sich Beethoven anhört, brauche ich nicht meine Zunge, sondern mein Ohr. Wenn ich Augenschmerzen habe, da brauche ich keinen Sekundenkleber, sondern Augentropfen. Und wenn mein Auto kaputt ist, brauche ich keine Bibel, da brauche ich eine Autowerkstatt. Das heißt, für jedes Ziel gibt es ein Erkenntnismittel, ein Instrument, eine Methode, dies zu erreichen. Da habe ich keine Wahl, da habe ich keine Freiheit. Als Kind habe ich damals immer geträumt, dass ich fliegen könnte. Gut, ich bin von 4 Schulen geflogen. Davon hatte ich aber nicht geträumt. Ne? Und je älter ich wurde, desto mehr ist mir klar geworden, dieser Traum wird nie Wirklichkeit werden. Ich bin kein Vogel. Hast du schon mal versucht, im Mittelmeer nach Korallen zu tauchen? Und irgendwann, wenn du kein Zusatzgerät hinten am Rücken hast, platzt dir das Trommelfell, weil du eine bestimmte Tiefe nicht erreichen kannst. Ich würde ja gerne mein Auto verkaufen und einen schönen Volvo-Kombi zuleben. Aber mein Portemonnaie lässt mir diese Freiheit nicht. Ich kann mich nicht mit dem Russen unterhalten. Ich kann kein Russisch. Ich habe nicht die Freiheit, Papst zu werden. Ich bin nicht katholisch. Als Mann kann ich kein Kind bekommen. Da ändern auch keine Fantasien von Hollywood-Produzenten irgendwas dran. Erst recht nicht das Gender-Mainstreaming, das das politische Ziel hat, dass jeder sein Geschlecht selbst bestimmen kann. Es gibt immer bei jeder Person, ob arm oder reich, ob alt oder jung, ob Mann oder Frau, bestimmte Voraussetzungen, die meine Freiheit einengen, die meine Freiheit beschränken. Physische, finanzielle, politische, religiöse und andere Voraussetzungen. Ich war vor einiger Zeit in Konstanz am Bodensee und dann habe ich so ein paar Männer gesehen, die haben geangelt. 5 Männer, die saßen da und haben geangelt. Da habe ich die angeguckt, habe gedacht, warum angeln Männer? Was ist beim Angeln so spannend? Der Fisch kann es ja nicht sein. Den kriegst du im Fischgeschäft billiger. So 5 Stunden Stock ins Wasser halten. Was ist da so spannend dran? Wenn ich in den Wald mich setze und 5 Stunden Stock in Laub halte, ist das so ähnlich? Bis ein Wurm anbeißt. Und da gucke ich da und denke, warum machen die das? Was ist? Und da habe ich gemerkt, Angel ist eine Lebensphilosophie. Das ist nicht nur der Fisch und das ist mehr. Da bin ich in eine Fußgängerzone, habe mir in so einem Angelladen eine gebrauchte Angel gekauft, habe mich in die Fußgängerzone gesetzt mit dem Hocker und mit dem Eimer und habe auf dem Beton geangelt. Und da kamen da ein paar Leute zu mir, die sagten, bei Ihnen ist noch alles ganz in Ordnung. Sag ich, bei mir ist alles noch in Ordnung. Meinst du, da angeln sie was? Sag ich, ich bin kein Angler, aber man sagt immer wieder, beim Angeln muss man Geduld haben. Da gibt's Leute, die sagen, da brauchen sie hier besonders viel Geduld. Sag ich, habe ich auch mitgebracht. Eine Frau kam zu mir, die sagte, sie angelt an der falschen Stelle. Der Gulli ist weiter links. Männer haben ja eine besondere Art der Kommunikation. Wir Männer reden nicht so viel. Da stand ein Mann vor mir, guckte ganz lange. Auf einmal sagt er, und? Habe ich gesagt, ist und ein Fragewort? Können Sie mal einen vollständigen Satz bilden? Sagt er, meinen Sie, da angeln Sie was? Sag ich, das macht doch jeder hier in der Fußgängerzone. Sagt er, Sie sind der Einzige, der hier auf dem Beton angelt. Da ich ja mit einer Angel bin ich der Einzige. Aber hier gucken Sie sich doch mal die Fußgängerzone an. Die angeln doch alle nicht mit Angel. Die angeln mit Plastiktüten, mit Einkaufstaschen, mit Körben. Nach Glück, nach Sinn, nach Prestige. Die sind doch nur auf der Suche nach Anerkennung, Geborgenheit, nach einem Halt, wo sie sich dran festhalten können. Aber wenn du eine Digitalkamera kaufst für 700 Euro, so ein richtiges teures Teil, kannst du dich da dran festhalten? Gibt dir das irgendeinen Halt? Und wenn du einen Swimmingpool hinten hast, hilft dir das bei deinen Eheproblemen? Höchstens, dass du dich umbringen kannst. Hilft dir irgendein Mercedes, irgendein tollen Computer? Wenn du Krebs hast, hilft dir das was? Was hält dich zuletzt? Woran hältst du dich zuletzt fest? Und dann bin ich mit den Leuten im Gespräch. Was ist unsere Grundlage? Was trägt letztendlich am Ende? Und dann bin ich bei Jesus Christus. Da suchen die Leute aber nicht. Deshalb bin ich erstaunt, positiv und erfreut, dass heute so viel kommen und scheinbar davon mehr wissen wollen. Ich komme zum dritten Punkt. Freiheit heißt Grenzen akzeptieren. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe kleine drei Unterpunkte. Fisch, Löwe und Flugzeug. Fisch. Stell dir vor, als Gott die Tiere geschaffen hat, sagte er unter anderem zu den Fischen, Wasser ist euer Lebensraum. Da könnt ihr euch sicher aufhalten, da bekommt ihr alles, was ihr zum Leben braucht. Wasser ist euer Zuhause, euer Freiheitsraum. Hier könnt ihr euch frei bewegen, hier seid ihr einigermaßen sicher. Jetzt stell dir vor, dass ein Fisch sagt, wer bin ich denn? Ich bin doch nicht blöd, lass mir vorschreiben, wo ich zu leben hab. Ich entscheide selbst. Und springt aus seiner natürlichen Begrenzung heraus, will nicht in seinem Bereich leben und landet am Land. Im Sand. Er zappelt dann eine Weile am Sand, schnappt nach Wasser, aber ringsherum ist nur Sand zu finden und der ist tödlich, mindestens für den Fisch. Jeder weiß, es ist eine Frage der Zeit, wann der Fisch stirbt. Ich möchte das auf uns Menschen übertragen. Gott gab uns den Lebensbereich Paradies, Ewigkeit. Paradies heißt so viel, im Einklang zu leben, mit mir selbst, mit Gott im Einklang zu leben, mit der Natur, mit meinen Mitmenschen, absolute Harmonie in jeder Beziehung. Keine Langeweile, alles andere als das. Das war der ursprüngliche Sinn, das war der Anfang am Anfang. Die Bibel spricht von einem Garten Eden. Und dieser Garten Eden war unser Freiraum. Hier gab es weder Krieg, noch Tod, keine Krankheit, keine Schmerzen, kein McDonald's, sondern nur Vollwertkost. Das war unser Lebensraum, unser Zuhause. Hier gab es alles, was wir zum Leben brauchen. Gott gab den Menschen in diesem Paradies Maßstäbe, ein Zaun, sagen, pass auf, das ist die Begrenzung, das ist mein Baum. Ne, Gott wollte auch einen Baum haben, ne, und sagte, wenn ihr von dem Baum esst, dann müsst ihr sterben. Das ist also nicht so gut. Ich finde das fair von Gott, dass er die Spielregeln gleich gibt. Das Problem war nur, dass der Mensch die Spielregeln nicht eingehalten hat, sondern hat dem Satan, der Schlange, die ankam und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Er stellt das sogar in Frage, das ist die erste raffinierte Lüge des Teufels. Ihr könnt von allen Bäumen, nee, hat er nicht gesagt von allen. Er sagt von allen außer dem einen. Der Mensch glaubt dem Bösen, dem Satan, der Schlange mehr, vertraut ihr mehr als Gott. Und das hat sie das Paradies gekostet. Adam und Eva, sie wollten frei sein, jede Frucht im Paradies zu kosten und sie wurden rausgeschmissen. Das war fair von Gott. Er hat ihnen vorher die Konsequenz gesagt. Du bekommst die Arschkarte. Ne? Fliegst raus. Wisst ihr, warum das Arschkarte heißt? Als es in Deutschland noch kein Farbfernsehen gab, hatten die Schiedsrichter die rote Karte hinten in der Hose und die gelbe hier oben. Und je nachdem, welche Karte er rausholte, wusste, das ist rot. Deshalb, man könnte auch hinteren Karte sagen. Ne? Der Mensch bekam von Gott die rote Karte, er flog aus dem Paradies raus. Der Mensch wollte diese Grenze, die ihm das Paradies gab, nicht akzeptieren. Er wollte seine Grenzen sich selbst setzen, wollte selber Gott sein und fiel somit aus seinem ursprünglichen Freiraum heraus, ähnlich wie der Fisch, der an Land sprang. Und hier zappeln wir dann. Deshalb zappeln wir hier in unserem Leben so, wie ein Fisch an Land. Guck dir mal, geh mal in die Techno-Tempel rein, wie die Leute da rumzappeln. Oder an die Börse. Guck mal, wie die Broker von einem Telefon zum anderen zappeln. Oder in unseren Beziehungen zappeln wir von einer Ehe in die andere. Im Fernsehen zappeln wir von einem Programm ins andere. Wir zappeln uns durch das Leben. Wir zappeln nach Glück, nach Sinn, nach Halt im Leben und finden es nirgends. Seit dieser Zeit leben wir getrennt von Gott, was die Bibel mit dem alten Wort Sünde beschreibt. Ich stehe manchmal mit dem Jackett in der Straße und habe ein Schild vor mir. Und da steht drauf, wenn Sie wissen wollen, wer ich bin, öffnen Sie mein Jackett. Und das ist so wie hier, so aufgeknöpft. Da muss er nichts machen. Einfach nur so öffnen und hier lesen. Und die Leute sind ja unheimlich neugierig. Vorher wollte keiner wissen, wer ich bin. Mit dem Schild wollen sie plötzlich alle wissen, wer ich bin. Ein Chef schickte mal seine Angestellte, sagte, können Sie mal gucken, was bei dem in der Jacke steht? Und da habe ich die Angestellte wieder zurückgeschickt, habe gesagt, der Chef soll nicht so feige sein, soll selber gucken. Wenn er seine Lehrlinge schickt, ne, den sage ich es nicht, er soll selbst gucken. Und die sich trauen, die gucken dann, machen auf und dann steht hier an der Seite Ne, wenn Sie wissen, wer ich bin, öffnen Sie meine Jacket. Und da steht da, ich bin ein Sünder. Und dann gibt es Leute, die sagen, was haben Sie denn gemacht? Sag ich, muss ich was gemacht haben, um Sünder zu sein? Sagt er, natürlich, sonst wären Sie keiner. Sag ich, nein, ich muss da nichts machen, um Sünder zu sein. Was hat denn ein zwei Tage altes Franzosenbaby gemacht, dass es Franzose geworden ist? Hat das irgendwie dazu beigetragen, dass es als Franzose geboren wurde? Das kann auch kein Wort Französisch. Hat noch nie französischen Rotwein getrunken, hat noch keine französische Suppe geschmeckt, ist schon voll Franzose. Ein zwei Tage altes Baby hat noch zu keinem Arschloch gesagt, hat noch keine Steuern hinterzogen, noch keinen vor Schienbein gepinkelt, ist 100% Sünder. Ich kann ja nicht sündigen, Sünde ist keine Tätigkeit. Ich kann ja auch nicht Franzosen. Sünde heißt vom Wortstamm Hamartia, Zielverfehlung, oder noch besser, ihr kennt alle den Ort, ist ein bisschen weit weg von hier, aber Stralsund. Da kommt das Wort Sund, Sünde vor. Wenn ein Stück vom Festland abgetrennt ist und es entsteht eine Insel, der Zwischenraum von der Insel zum Festland, das nennt man Sund. Genau das ist passiert. Der Mensch lebt nicht mehr im Bereich Gottes, in Sicherheit, sondern auf seiner kleinen Insel. Da kämpft jeder mit jedem und ich aber, es ist sehr eng auf der Insel. Die Trennung von Gott, das ist die eigentliche Sünde. Und das, was wir Sünde nennen, ist die Auswirkung der Sünde. Mord, Neid, Eifersucht, Diebstahl. Das ist nicht die Sünde. Die Trennung von Gott, das ist die Sünde. Der Mensch hat sich durch seinen eigenen Willen aus dem Paradies katapultiert, wie der Fisch, der im Land landet, im Sand landet. Als Gott Mensch wurde in Jesus, hatte er den Auftrag, uns wieder in den Lebensbereich zurückzuholen. Er schlug für den Fisch in den Sand eine Rinne, sodass Wasser wieder an den Fisch kam und er die Möglichkeit hatte, zurückzuschwimmen. Jesus kam, um uns wieder mit Gott in Verbindung zu bringen. Weil Gott aber Liebe ist und Liebe nie zwingt, sondern nur einlädt, holt uns Gott nicht automatisch zurück. Er zwingt uns nicht zu unserem Glück. Er lädt uns ein, wieder in unseren Freiraum zurückzukommen. Freiheit heißt nichts anderes, als die Grenzen des Paradieses anzuerkennen. Anzuerkennen, dass die Gemeinschaft mit Gott der Lebensbereich für uns Menschen ist. Aber genau an dem Punkt setzt die Kritik der Sozialisten, der Kommunisten und vieler Humanisten an, mancher anderer Leute, indem sie erwidern, du veränderst Menschen, wenn du ihre Umstände veränderst, ihre Grenzen beseitigst, ihnen Freiheit gibst und Arbeit. Und die Kapitalisten, die fügen hinzu, du veränderst Menschen und machst sie glücklich, wenn sie Geld haben. Bananen, Parfüm, Jeans, Autos. Dadurch wird der Mensch neu, nicht dadurch, dass er zu Gott zurückfindet. Und da komme ich zum Punkt Löwen. Stell dir mal einen Löwen vor, der im Käfig sitzt. Gib ihm die Freiheit, öffne den Käfig, beseitige die Gitterstäbe und lass ihn frei herumlaufen. Ziemlich bald wirst du merken, der Löwe wird auch weiterhin gefährlich bleiben. Sein Wesen im Inneren müsste sich ändern, um aus ihm ein harmloses Tier zu machen. Vielleicht erwiderst du, pass mal auf, ist schon ein bisschen steil, wenn du Menschen mit dem Löwen vergleichst. Aber hallo, liest du keine Zeitung? Keinen Fernsehen? Guckst du kein Fernsehen? Achtest du nicht auf die Tagesschau? Und du wirst Mensch merken, dass viele Menschen sich wie Löwen verhalten. Vielleicht hier im harmlosen Burkhardsdorf. Nicht so offensichtlich wie in Berlin-Kreuzberg, wo ein Kredithai nach dem anderen Häuser einsackt, oder im Hamburger Hafen oder im Frankfurter Bankenviertel, wo eine Bank die andere auffrisst. Doch wenn wir ehrlich sind, innen drin, jeder für sich, sind wir immer ganz schön bissig. Immer wieder. Mit Bemerkungen, mit Blicken, mit Gedanken. Wir zeigen vielleicht unsere Zähne nicht so offen und nicht so offensichtlich. Jesus kam, um unser Wesen zu verändern, um uns frei zu machen von uns selbst. Natürlich ist die Veränderung der Umstände ein ganz entscheidender und wichtiger Punkt zusätzlich. Für die Gleichberechtigung aller Rassen in den USA einzutreten, ist mehr als überfällig. Die haben ja noch einiges nachzuholen, trotz Martin Luther King und Obama. Und die Gesellschaftsstrukturen in China und anderen Ländern zu verändern, ist ein wichtiges Ziel, gerade auch für Christen. Faire Entlohnung, gerade für ältere und arbeitslose Menschen in Deutschland, bleibt eine wichtige Forderung. genauso wie familiengerechte Arbeit zu schaffen und nicht, wie heute alle Parteien, welcher Farbe auch immer, auf arbeitsgerechte Familien zu setzen. Aber es wäre fatal, sich der Illusion hinzugeben, die Meinungsfreiheit, die Bildungsfreiheit, die freien Wahlen für alle Rassen genügen, Geld für alle, würden neue Menschen hervorbringen und würden das Paradies auf Erden schaffen. Das hat ja gerade der Herr Zumwinkel von der Post und andere aufgezeigt. Die hatten doch genug Geld. Die hatten doch Meinungsfreiheit. Die hatten doch Bildungsfreiheit. Der hat sich sogar eingebildet, er könne machen, was er wolle mit seinem Geld. Der hatte alles. Allein durch gerechtere Strukturen werden wir noch keine besseren Menschen. Oder glaubst du an das Gute im Menschen? Wie können Menschen, die Zeitung lesen und Fernsehen gucken, an das Gute im Menschen glauben? Woher nehmen sie eigentlich Glauben? Das würde mich interessieren. Ich stehe gerne bereit, mit euch darüber zu diskutieren am Ende der Veranstaltung. Woher nehme ich das, den Glauben, dass der Mensch von Grund auf gut ist? Dass er von Grund auf schlecht ist, kann man überall beobachten. Da brauche ich nur die Augen aufmachen. Wenn wir neue Menschen werden wollen, dann muss unser Wesen auf Grund auf verändert werden, falls dies möglich ist. Und nicht nur Toyota, sondern auch Gott sagt, nichts ist unmöglich. Nicht die Raiffeisenbank, sondern Jesus Christus selbst macht den Weg frei zu einem neuen Menschen, zu einem neuen Wesen, aus Gottes Sicht. Unser Wesen zielt darauf, selbst zu entscheiden, selbst zu wissen, was gut und schlecht ist. Wir haben es manchmal sehr schwer, Gott über uns zu akzeptieren, der uns Grenzen setzt. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt, dem Punkt Flughafen. Stell dir einen Pilot vor, der abends um 23 Uhr in Frankfurt, Rhein-Main ankommt und landen will. Die Positionslichter zeigen ihm, wo die Bahn an der Seite beendet ist, wo sie vorne endet, wo sie am Anfang beginnt. Kein Pilot käme auf die Idee, diese Positionslichter als Einengung seiner persönlichen Meinung zu sehen. Er hat einen ganz bestimmten eingeengten Raum, auf dem er landen kann. Kein Pilot käme auf die Welt, die Positionslichter als Einengung der persönlichen Freiheit anzusehen. Jeder vernünftige Pilot hält sich an diese Vorgaben, wenn er sicher und gut landen will. Da ist seine eigene Meinung überhaupt nicht gefragt. Wenn er denkt, heute habe ich aber Lust, mehr links zu landen oder mehr rechts, oder ach, heute will ich mal gucken, wie es vorne weitergeht, oder ach, Landebahn ist mir zu, ich starte gleich am Anfang, das kann er machen, dann geht er und sein ganzes Flugzeug mit baden, geht kaputt. Und das kannst du heute in der Gesellschaft beobachten, wie Menschen ihre eigenen Grenzen setzen und sagen, ich 10 Gebote, da lache ich ja nur. Wer sagt mir eigentlich, was ich, wer sagt das? Ne? Sagen, ich lande da, wo ich will. Und was passiert? Guck dir in unserer Gesellschaft die Beziehungen an. Guck dir unsere Natur an, wie die kaputt geht. Viele andere Bereiche, weil wir nicht mehr die Positionslichter Gottes beachten. Und die Positionslichter sind doch nicht als Einengung zu verstehen. Gottes Maßstäbe sind doch, die wollen mich doch nicht fertig machen. Gott will mich nicht fertig machen, aber wieder fertig machen. Auch wir gehen daran kaputt, wenn wir die Positionslichter Gottes nicht beachten. Die Maßstäbe nachzulesen im Neuen Testament sind Positionslichter, die uns nicht einengen wollen, sondern zum Leben verhelfen wollen. Sicher zu landen, sicher zu leben. Existieren tun wir ja schon, aber Leben hat was mit Qualität zu tun. Die Grenzen meiner Freiheit sind letztendlich Hilfen zum Überleben. Und ich verstehe meinen Glauben an Jesus Christus als Geländer, das mir Sicherheit gibt, an dem ich mich festhalten kann, das mich vom Absturz bewahrt. Ich habe mich so lange an der Freiheit aufgehalten, weil es bei dem Herzbuben um die Freiheit ging. Der wollte frei sein. Der ist abgehauen von zu Hause, weggegangen. Der wollte seinen eigenen Weg gehen. Und weißt du, was verrückt ist? Als er zurückkommt, der Vater sieht ihn schon von Weitem kommen. Da steht nicht, oh, komm, mach dich weg. Der Vater hat auch nicht die Arme so gehabt, hat gesagt, und, wo ist das Geld? Er hatte auch die Arme nicht hinten, hat gesagt, hab ich dir doch gleich gesagt. Hättest du doch gleich auf mich gehört. Er hat doch nicht gesagt, hier, halt den Ball ganz flach. Was sollen die Nachbarn denken? Wie siehst du überhaupt aus? Hast im Schweinestall gearbeitet, das stinkt ja bis, ne, kannst du erst mal duschen? Nein, der Vater läuft ihm entgegen, nimmt ihn in den Arm. Hast du schon mal ein Schwein in den Arm genommen? Anschließend stinkst du auch wie ein Schwein. Gott macht sich an mir, macht sich an dir, macht sich an ihn dreckig. Er ist sich nicht zu fein. Er sagt nicht, du musst aber erst das und das und das, dann liebe ich dich. Sondern so dreckig, so korrupt, so doppeldeutig, so eifersüchtig, so neidisch, so harmlos, wie wir sind, so liebt uns Gott. Nimmt uns in den Arm, nicht in den Schwitzkasten. Es ist absolut, absolut verrückt. Das zeigt eigentlich, dass das Vaterbild Gottes ein ganz anderes Vaterbild ist, als wir von zu Hause oft kennen. Wir kriegen Druck, wenn wir nach Hause kommen und Mist gebaut haben. Bei Gott, der ist außer Rand und Band. Der sagt, ey, schnell, ein Väter holt das beste Kleid, der Ring an die Finger, wir schlachten ein Fest, wir feiern ein Fest. Da sage ich, lieber Gott, pass mal auf, ganz ruhig, ganz ruhig. Na, komm, bleib mal ein bisschen auf dem Teppich, was sollen denn die Nachbarn denken? Dein Schwein kam, dein Sohn kam zurück als halbes Schwein und jetzt feierst du hier eine Fete? Herzbube. Gott sagt, ey, mein Herz hängt in ihm noch. Absolute, bedingungslose Liebe. Die ist nicht an Bedingungen geknüpft. Gott liebt dich nicht, weil du so schön christlich bist und lieb bist und nett bist und Bibel liest und in die Kirche gehst, sondern Gott liebt dich, damit du wieder heil wirst, damit du von deinen Verletzungen geheilt wirst, damit du gegen den Strom schwimmen kannst, da wo es nötig ist, damit du Reich Gottes bauen kannst. Gott hat seine Liebe hat Auswirkungen auf dein Leben, ist kein Dankeschön für deine rückwärtigen guten Taten. Und der verlorene Sohn weiß, wo er zurückkommt, nach Hause, zu seinem Vater. Kommst du zurück zu Gott? Bist du bereit? Bist du weggelaufen? Ich weiß nicht, in welcher Position du dich befindest. In welchen Bereichen erfährst du zutiefste Geborgenheit und Sicherheit, wenn nichts mehr hält, wenn dein Geld, was der Vater dir gegeben hat, als deine Entlohnung plötzlich weg ist? Wenn nichts mehr da ist, woran hältst du dich fest? Mir ist mal aufgefallen, dass ich auf der Bühne erzähle, Gott ist meine Sicherheit. Daran habe ich geglaubt. Und gelebt habe ich was ganz anderes. Gelebt habe ich meine Bankauszüge. Wenn ich von der Bank kam und die Bankauszüge haben Plus angegeben, dann kam ich nach Hause und war fröhlich, habe gepfiffen. Und wenn Minus war, war ich ziemlich still. Meine Frau sagte dann immer, ah, wir haben Minus. Und da habe ich gedacht, stimmt, ich lebe meine Bankauszüge. Glauben tue ich an Gott. Ist doch nicht entscheidend, was du glaubst. Ist doch entscheidend, was du lebst. Glauben kannst du viel. Wer ist dein Maßstab? Wer gibt dir die Grenze? Und nicht die Grenze, die dich einengt. Woran hältst du dich fest? An letzter Sicherheit. Jeder hält sich an was fest. Und wenn er an Markenware sich festhält, wie manche Teenies. Oder an deinem Job. An deiner Gesundheit. An deinem Partner, deinen Kindern. An deinen Verletzungen. Frage, auf welchem Fundament baust du? Wo ist dein Zuhause? Wenn du in Gott ruhst, hast du ein Fundament, das dich sogar frei macht von dir selbst. Da kannst du sogar über dich selbst lachen. Ein kleines Bild. Komm bald zum Schluss. Wenn du geboren wirst, wirst du auf einer Eisscholle geboren. Das ist natürlich ein Bild. Und auf der Eisscholle musst du balancieren, dass du nicht runterfällst und runterkrachst. Und das ist wippelig, und glatt, ne? Und eng. Das ist unser Leben. Wir balancieren den ganzen Tag. Oh, guck mal, ich hier und ich und was ich alles gemacht habe. Mein Haus, mein Swimmingpool, mein Pferd, meine Schulden. Ne? Jeder hat so, zeigt so, was er kann und ne? Du kannst auch mit Krankheit balancieren. Es gibt Leute, die sind gerne krank. Und wehe, dir fällt ein, für die zu beten, dann kriegst du aber Stress. Dann stehen sie nicht mehr im Mittelpunkt, wenn sie plötzlich nicht mehr krank sind. Dann gibt's Leute, die sagen, ich habe einen Enkel in Chicago, der studiert, der ist Professor. Du kannst mit den unterschiedlichsten Dingen balancieren. Das mache ich, das macht ihr, das ist unser Alltag, das ist jeder. Jetzt kommt Gott daher und stellt neben unser Fundament, neben dein, neben mein Fundament, neben deiner Eisscholle, sein Fundament. Und wenn du in Gott ruhst, wenn du Gott als dein Fundament nimmst, da kannst du über dich lachen. Da kannst du sogar über dich lachen, wenn du versagt hast. Du kannst sagen, hab nur versagt, wenn ich. Du knallst nicht ins eiskalte Wasser, wenn du versagst bei Gott. Und auch nicht auf den Beton, sondern in Gottes liebende Arme. Du kannst bei keiner Religion so optimal versagen wie in der christlichen. Weil du nicht von Gott noch einem mit einer Fliegenklatsche draufkriegst, sondern Gott liebt dich, so wie du bist. Wenn du in Gott ruhst, kannst du aber auch deinen Erfolg lachen. Kannst ja 200.000 Euro mehr Umsatz gemacht in der Firma, konnte wieder ein paar Angestellte anstellen. Na und? Macht mich das wertvoller? Mein Wert bekomme ich in Gott. Du kannst auch über andere Menschen lachen, wenn du in Gott ruhst. Wenn dir einer die Vorfahrt nimmt, kannst du sagen, hat mir die Vorfahrt genommen. Wir hätten auch passieren können. Heute war er dran, wir wechseln uns immer ab. Das nächste Mal mache ich wieder Mist auf der Auto. Wenn du auf deiner Eisscholle bist, da fängst du an zu wedeln. Arschloch, kannst du nicht aufpassen? Hast du das Schild denn nicht? Bei Gott kannst du hinterher beten, hinterher segnen. Sagen, oh Herr, segne ihn. Der hat sicher eine schlimme Frau oder einen schlimmen Chef. Jetzt die Frage an dich, an mich. Wo stehen wir eigentlich? Stehen wir auf unserer Eisscholle und wedeln und zeigen immer, wer wir sind und was wir können und was wir haben und was wir, ich und glauben an Gottes Fundament? Oder ist unser Schwerpunkt immer wieder in Gott und er ist unser Halt im Leben? Aus ihm geht alles hervor. Wir leben aus ihm heraus oder leben wir auf unserer Eisscholle und glauben nur an Gott? Wir sollen doch nicht an den Glauben glauben. Wir sollen aus dem Glauben heraus leben. Und dazu lade ich ein heute Abend. Ich lade ein, einfach wieder diesen Schritt auf das Fundament zu legen. Oder wieder in die Tür zu kommen, nach Hause zu kommen, wie der verlorene Sohn. Nach Hause, Herzbube. Und Gott sagt nicht, oh, jetzt kommt er auch noch. Oh nein. Er läuft dir entgegen und sagt, ey, auf dich habe ich gewartet. Und er nimmt dich in den Arm und drückt dich nicht wie eine Zitrone, sondern er liebt dich wieder. Wertschätzung, pur. Absolute Wertschätzung. Kann Gott, nur Gott so optimal. Ich weiß nicht, ob du das möchtest, ob du zurückkommen möchtest. Vielleicht bist du nicht weg, dann ist es nicht dein Problem. Aber vielleicht hast du nur an Gott geglaubt, aber nicht aus Gott heraus gelebt. Dann lade ich dich ein, bei dem Gebet, was ich gleich spreche, leise mitzubeten, wenn du willst. Und dann haben wir hier da ist so eine Lichtschlange. Da sind ganz viele Schlüssel dran. Und dann kannst du dir so nach dem Gebet, da haben wir so ein bisschen Musik laufen, und da kannst du dir so einen Schlüssel nehmen, so zur Erinnerung, und zu sagen, bin heute auf das Fundament gegangen, ich bin nach Hause gekommen, ich bin wieder weggelaufen gewesen und hab mir die Freiheit und den Sinn woanders gesucht. Ich möchte den Sinn, den Halt, den letzten Halt wieder bei Gott finden. Ich komme nach Hause. Dann nimmst du dir so einen Schlüssel hier einfach raus, wenn du willst. Dir kann nichts Besseres passieren. Gott freut sich. Und er feiert eine Party im Himmel. So steht es in der Bibel. Das wünsche ich uns, dass wir frei werden von uns selbst. Ist teilweise schon möglich. Und je mehr du frei wirst von dir selbst, desto freier wirst du für Gott und für andere Menschen. Dir kann nichts Besseres passieren. Gott ist dein Halt, deine Sicherheit. Alles andere, vergiss es. Die Zeitung, die Werbekampagnen, die in riesengroßen Werbekampagnen uns irgendwas weismachen wollen, vergiss alles. Lies das, was halte ich an die Zusagen Gottes. Ich lade alle ein, heute Abend, nach der Veranstaltung, einfach nochmal zu den Leuten zu kommen, die so ein Schild haben. Wenn man noch Fragen hat, sagt, sag mal, wie ist das jetzt? Das habe ich nicht ganz verstanden, was dir da vorne gesagt hat. Oder kannst du mir da noch ein paar Tipps geben, auch mit meiner Bibel? Ich verstehe da so vieles nicht. Vielleicht solltet ihr euch auch, wenn ihr es nicht habt, schon längst eine Bibel besorgen. Es gibt am Büchertisch welche, aber ihr könnt sie auch von eurer Oma ausleihen oder abkaufen oder bei eBay ersteigern. Besorgt euch eine Bibel. Und vielleicht zwei oder drei mit unterschiedlichen Übersetzungen. Und arbeitet mit den Bibeln. Heilig heißt nicht, da darf nichts drankommen. Bibeln sollten bunt sein, mit Bleistift gearbeitet, Fragezeichen, Ausrufezeichen, unterstrichen. Nur das solltest du nicht machen, was mir ein Elternteil mal in der Jungscha gesagt hat. Da hat sich ein Elternteil beschwert. Der Lehrer hätte gesagt, in der Bibel stünde, jeder Mensch ist ein Sünder. Da hat sich eine Mutter beschwert. Bei dem Lehrer, dass sowas in der Bibel steht, sagt der Lehrer, wissen Sie was, ich weiß gar nicht, was Sie haben, nehmen Sie Tippex und machen Sie einfach weg. Da habe ich gelacht, habe gedacht, das wäre schön, wenn man Sünde so einfach wegmachen könnte mit Tippex. Aber darüber morgen noch mehr. Jetzt gibt's noch ein paar Informationen.
Ja, vielen Dank, Arno, für deine Einladung.